Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hallo, hallo, hallo. Aus 11 Freunden sind nur noch 3 übrig, aber sind mir auch die Liebsten im Podcast. Willkommen, hallo.
Lass das Philipp Köster nicht hören.
Ja, der hört uns ja regelmäßig, hat er gesagt. Stimmt. Insofern wird er sich gleich melden per Telefon oder per E-Mail. Willkommen beim Nachholspiel. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber in Folge 205. Hui, die 200 fühlt sich schon richtig, richtig vertraut an.
Fühlst du dich alt?
Also in diesem Podcast auf jeden Fall, weil ich merke, ich werde vergesslich.
Wenn du zu viel Podcast hörst, kriegst du viereckige Ohren.
Ich habe das letzte Woche gemerkt, als wir uns über das Cover hinten raus unterhalten haben, welche Folge soll drauf von Nachholspiel, also auf das Elf-Freunde-Cover für alle, die die Folge nicht gehört haben, und sich diese ganzen Folgen wieder vor Augen zu führen.
Ja, ist viel.
Das ist schon mittlerweile echt, echt Brett.
Das ist eine Aufgabe, ja. Heute muss man sagen, also wir haben... Ich fange nochmal von vorne an. Wir wollen uns ja nicht so gerne wiederholen, aber das Schöne ist ja auch, dass wir selber immer etwas dazulernen bei diesem Podcast. Und vor ein paar Wochen, ich glaube 2 Wochen ist es her, haben wir über das Wunder von der Weser gesprochen.
Ja,
über
schönes Thema. Schönes Thema.
Hans, ich nehme jetzt kurz eine Abkürzung, nicht, dass wir das nochmal von vorne machen. Frank Neubart hat heute Abend keine Zeit. Zweite Runde, Werder Bremen 87, 88 im UEFA Cup gegen Spartak Moskau. Hatten wir. Und dann... Da haben wir auch drüber geredet, war im Halbfinale Schluss gegen Bayer 04 Leverkusen. Und da ist uns nämlich aufgefallen.
Ab dem Moment war es eigentlich so, da müssen wir ehrlich sein, Olli, hat Hans die Folge über Werder alleine zu Ende gebracht. Weil wir gesehen haben, oh, das war das Leverkusen. Ja. Im UEFA Cup.
Das war der Live-Aha.
Ja, genau. Ja. Und in dem Moment haben Olli und ich eigentlich nur noch geschaut, wie war das denn? Das heißt, die letzten 10, 15 Minuten habe ich nicht mitbekommen. Die werde ich mir in der Folge noch anhören.
Und oder? Ich glaube, so schnell haben wir noch nie ein Thema in der, sagen wir mal, Erstbesprechung sofort umgesetzt.
Ja, grünes Licht auf jeden Fall.
Sehr stark. Vor allem, wie schnell es ging, eine Folge dazwischen.
Ja. Normalerweise, Olli, du kannst jetzt gleich sagen, worum es geht, aber normalerweise reden wir über Finals im Mai. Da habe ich gedacht, so lange können wir diesmal nicht warten.
Mhm. Nee, denn das Schöne ist ja auch, Leverkusen hat damals den UEFA Cup gewonnen und aktuell steht ja Bayer 04 wirklich auch sehr, sehr gut da. In 3 Wettbewerben noch mindestens große, wenn nicht sogar sehr, sehr große Titelchancen. Und ich erwische ganz oft jüngere Kollegen dabei in der Redaktion, dass sie sagen, ah ja, kriegt Leverkusen endlich mal einen Titel. Und dann denke ich immer so, ja, junger Freund, die haben schon mal einen Titel geholt. Ich verrate dann natürlich nicht, dass ich auch erst vor 2 Wochen dann darüber was gehört habe.
Und in 204 Folgen Nachholspiel haben wir auch noch keinen Titel behandelt.
Das stimmt, das stimmt.
Man muss schon sagen.
Ja, das stimmt nicht ganz übrigens. Das stimmt nicht ganz. Ah, da kommen wir gleich noch zu. Wir haben nämlich doch schon einen
ja,
Titel.
Ja, mir fällt sofort wieder ein.
Aber zu unserer Ehrenrettung muss man sagen, wir hatten schon auf dem Schirm, dass die mal diesen Pokal gewonnen haben. Ja. Also den UEFA-Pokal. Aber wir haben natürlich in der Werder-Folge nicht gecheckt, dass es das gleiche Jahr war,
in dem
das Wunder passiert ist und dann plötzlich das Halbfinale. Genau. Das muss man sagen, also für alle, die denken, wir sind nur ein wandelndes Wikipedia-Lexikon.
Aus deutscher Sicht.
Manchmal wissen wir auch ein paar Sachen so, die uns dann aber nur nicht einfallen im richtigen Moment.
Mit deutscher Brille im Gesicht auch super ärgerlich, dass dann im Halbfinale 2 Bundesligisten aufeinandertreffen.
Ja, absolut. Oder wieder vorteilhaft, weil du definitiv eine deutsche Mannschaft im Endspiel hast. Das ist ja auch schon mal was Gutes, was jetzt auch nicht alle Jahre mal vorkommt. Es geht um Bayer Leverkusen, habt ihr ja alle jetzt schon gehört. 88. Hast du einen Trainer drauf von damals?
Ich würde bei Leverkusen, Ribbeck?
Richtig.
Ach, wirklich?
Ja, geil. Wenn ihr die Augen sehen würdet. Ja, wirklich. Die Augen waren noch überraschter als die von Erik Ribbeck.
Okay, 1988. Jetzt kommt mal.
Also Ribbeck war schon überrascht, als er Trainer wurde, aber Hans war noch
jetzt
überrascht.
Jetzt kommt aber das Puzzle, setzt sich zusammen. Zum einen glaube ich, auch fairerweise das sagen zu müssen, dass wir das vor 2 Wochen den Namen auch schon erwähnt haben, glaube ich.
Kann sein.
In diesem kurzen Hochwerfen des Themas.
Doch, das stimmt, das haben wir, ja.
Und wir haben, ich glaube, bei der EM 2000-Folge, Tiefgrund des deutschen Fußballs.
Meinst du, haben wir ihn auch erwähnt?
haben wir Ribbeck so ein bisschen am Rand erwähnt. Und damals war ich total überrascht in der Vorbereitung, dass der, auch bevor er bei den Bayern war, eben schon diese erfolgreiche Zeit mit Leverkusen hatte und einen internationalen Titel geholt hat.
Richtig. Erich Ribbeck, heute ganz oft, du hast es jetzt auch schon erwähnt, den Tiefpunkt der Nationalmannschaft, ganz oft quasi als Synonym für diese bleiernde Zeit, ne? Das waren so die Ribbecks-Rumpelfüßler so ungefähr. Oft belächelt eben deswegen Antritts-PK mit Uli Stielike, Stielike mit diesem Sakko und so weiter. Dann das Ganze um Lothar Matthäus, da haben wir ja auch in unserer Live-Folge mit Didi Hamann sehr amüsant drüber gesprochen. Wegen dieser DFB-Zeit wurde und wird er ganz oft belächelt, aber 1988 hat er eben Bayer 04 Leverkusen zum UEFA Cup geführt und ich hoffe, dass uns unser heutiger Gast noch ein, zwei Anekdoten erzählen wird, denn wir sprechen heute mit niemand Geringeren als mit Rüdiger Vollborn. Ja genau, den haben die meisten in unserem Alter, vor allem als Torwarttrainer von Bayer Leverkusen im Hinterkopf, aber es gibt keinen Spieler, der so viele Pflichtspiele für die Werkself absolviert hat. Er steht im Tor der Jahrhundertelf von Bayer 04 Leverkusen. Und ich bin sehr gespannt, was Rüdiger uns gleich, wenn wir ihn in ein paar Minuten dazu holen, auch zu Erich Ribbeck sagen wird, der heute übrigens 86 Jahre alt ist.
Heute also, auf den Tag?
Nee, nicht jetzt gerade, während wir aufzeichnen, ist er 86 Jahre alt. So, bevor wir aber Rüdiger Vollborn dazu holen.
Ich muss eine kurze Anekdote erzählen. Ihr kennt ja das Fußballquiz im Stadion an der Schleißheimer Straße. Unser zweites Wohnzimmer, wie wir immer sagen, wenn wir dort einmal im Jahr auftreten. Wir haben uns
getraut, damit zu machen, ja.
Ich habe aber einmal von Holle, von dem Wirt und Besitzer des Ladens,
liebe Grüße,
einen DIN A4-Zettel bekommen, wo die Fragen drauf standen. Oh. Und es ist wirklich sehr, sehr schwer, das
kriegen wir
mal
das
sagen.
Auch, wenn wir da mal mitmachen, kriegen wir das vorher schon?
Ja, ich habe den noch vielleicht zu Hause, muss mal schauen, okay. Da könnte ich mal ein paar Fragen stellen.
Das wäre so
aber jedenfalls
witzig.
Eine der Fragen, es gab drei Fragen zu Rekordspielern, das waren Leverkusen und noch zwei andere Vereine und nur den von Leverkusen wusste ich, das war in dem Fall, wie du gerade gesagt hast, der Vollborn. Aber wer ist jetzt Rekordspieler von Paderborn oder so, sowas fragen die da.
Okay.
Und ich glaube, wir lassen uns noch ein bisschen Zeit.
Puh. Da würde ich im Zweifel dann Philipp Köster anrufen.
Gut, dass du mir den Zettel nur einfach so mitgegeben hast, weil da wären wir ganz schön eingegangen an dem Abend.
Wie wir es immer machen, wenn wir über eine Saison reden, müssen wir natürlich über die Ausgangslage reden. Bayer 04 Leverkusen ist im UEFA Cup dabei gewesen, weil sie in der Saison 86-87 Sechster wurden in der Bundesliga. Und zwar auf dem allerletzten Drücker. Die haben erst am letzten Spieltag sind sie an Kaiserslautern vorbeigezogen und deswegen sind sie gerade so ins internationale Geschäft, ich will nicht sagen gestolpert, aber haben sich da dann so noch auf dem letzten Meter so ins Ziel geschmissen und sind am FCK vorbeigeflogen und deswegen also im UEFA Cup dabei gewesen. Bevor wir zur ersten Runde kommen, kommen wir kurz zum Kader. Darüber reden wir natürlich gleich mit Rüdiger noch ausführlicher, aber erstmal so ein ganz kurzes, dass wir alle so, dass man so einen Geschmack, so eine Temperatur dafür kriegen können, worüber wir ja eigentlich reden. Rüdiger Vollborn im Tor ist klar. Mhm. Zweiter Mann, erster Aha-Effekt für mich, Bernd Dreher.
Aha.
Den kennen wir unter anderem auch als zweiten Torwart vom FC Bayern.
Ich da diverse Titel geholt. Aber den geilsten Job der Welt war damals die Schlagzeile in der Bild, als er als Nummer 3 interviewt wurde.
Ja.
Er muss nie spielen, hat aber trotzdem alle Titel gewonnen.
Ja. Dann haben wir in der Abwehr Thomas Hörster, Nationalspieler, Alois Reinhardt, über den haben wir vor zwei Wochen schon gesprochen, weil er im Halbfinale gegen die Bremer getroffen hat. Alois Reinhardt später übrigens auch noch zu den Bayern gewechselt und sein Sohn, Alois Reinhardts Sohn, der ist als Spieler mit dem ersten FC Nürnberg unter Hans Meyer DFB-Pokalsieger geworden, Dominik Reinhardt. Ich weiß nicht, ob ihr den drauf habt. Hat auch dreistellige Zahl an Bundesligaspielen. Mhm. Also ist, ne, also
wusste nicht, dass der Sohn ist. Aber den Namen
der Sohn von Alois Reinhardt ist das. In Leverkusen geboren zur damaligen Zeit, aber dann vor allem mit dem ersten FC Nürnberg erfolgreich gewesen. Ralf Falkenmayr im Mittelfeld, den hatte ich vor allem so als Frankfurter immer im Kopf, so ein Lockenkopf, hat aber eben bei Leverkusen gespielt.
Hör ich zum ersten Mal.
Apropos lange Haare, den Mann hörst du nicht zum ersten Mal. Den kennst du als Co-Trainer beim SV Werder.
Ah, die Frisur oder was?
Wolfgang Rolf.
Ach komm.
Wolfgang Rolf, der übrigens vorher,
heute
vor
reden?
Leverkusen, 1983 gegen Juventus Turin mit dem HSV den Europapokal der Landesmeister geholt.
War nie auf dem Elf-Freunde-Cover, weil es mit der Frisur einfach
aber
das der Layout gesprengt hätte.
Was für eine geile Karriere.
Das
ist
ein Ausklappposter.
Ja, der war gut.
Landespokalsieger mit dem HSV, UEFA-Pokalsieger hiermit und dann natürlich später noch bei Werder Co-Trainer unter Thomas Schaaf. Ihr seid immer noch beim Ausklappposter.
Ja, wo ist die Matte?
Wolle.
4 und 5, ja. Ja.
Dann haben wir noch Knut Reinhardt. Auch, also ihr merkt, wir haben viele Spieler, die man eher mit anderen Vereinen verbindet. Knut Reinhardt verbindet man eher mit dem BVB. Dann haben wir noch Falco Götz. sehr, sehr talentierten Offensivspieler, den viele, glaube ich, auch so mit Hertha BSC verbinden, auch seinem Trainerjob dort. Ja,
vor allem mit dem Trainerjob, muss ich auch ehrlich sagen, weil ich gar nicht genau wusste, wo Falko Götze überhaupt mal gespielt hat. Als Trainer, ja klar, aber es liegt auch daran, wann wir halt
auch übrigens Republikflüchtling so gewesen, richtig. Ist bei einem Auswärtsspiel in Osteuropa dort geblieben, ist in die BRD-Botschaft geflohen und war deswegen gesperrt und konnte noch nicht, als er dann nach Leverkusen ging, sofort spielen, sondern war erstmal wegen Republikflucht gesperrt. Falko Götz, es hat nicht so ganz funktioniert jetzt hinten raus in der Saison mehr für ihn. Er war sehr oft auch Ergänzungsspieler, deswegen hat er den Verein im Sommer dann verlassen. Hat aber diese Saison noch mitgespielt und das werden wir im Laufe der Folge auch hören, eine große Rolle gespielt. Dann Leverkusen in den 90ern. Für was stand Leverkusen in den 90ern? Für? Oder auch Anfang der 2000er? Brasilianer. Ja. Richtig. Der erste Brasilianer war in dieser Saison da. Tita. Oh. Nationalspieler Brasiliens. Copa America-Sieger mit Brasilien. War bei der WM 90 mit Brasilien. Und er hat nur eine Saison gespielt bei Bayer 04 Leverkusen. Und er hat sich in der Zeit die beste ausgesucht. Er kam für 250.000 Mark von Vasco da Gama und ging nach der Saison wieder nach Italien, nach Pescara und war der erste Brasilianer im Trikot der Werkself.
Von vielen, vielen, die
von
da
vielen
gekommen sind.
Jetzt kommen wir schnell.
Lucio, Rocky Junior und so weiter.
Aber hallo.
Also da kannst du auch Bingo spielen.
Amazon und so weiter und so weiter. Ja. Paulo Rink natürlich temporär.
Vielleicht auch der wichtigste von allen.
Aber hallo. Apropos Paulo Rink, kommen wir zu den Angreifern und dann gehen wir jetzt auch wirklich in die erste Runde. Bum Kun Cha, südkoreanische Legende, Asiens Spieler des 20. Jahrhunderts.
Krass.
Eine Eintracht Frankfurt Legende, hat den UEFA-Pokal mit Frankfurt schon geholt ein paar Jahre vorher und ging dann als 35-Jähriger, als Routinier, der selten von Beginn an gespielt hat, ging dann zu Leverkusen. Außerdem Klaus Teuber.
Und er hat auch noch einen Sohn, muss man dazu sagen, der auch
aufgetaucht
ist, weil du gerade vorhin...
Der kam aber in die Fußstapfen nicht rein.
Rein hat er erwähnt.
In Frankfurt nicht. Aber hat er dann quasi nach seiner Zeit in Frankfurt dann in Leverkusen gespielt?
Genau. Als 35-Jähriger dann hinten raus noch da gespielt. Außerdem Klaus Teuber, den man auch eher mit Schalke verbindet, Boxer genannt, weil er auch ein bulliger Typ war und durch Zufall auch am selben Tag Geburtstag hatte wie Muhammad Ali. und Herbert Waas.
Deswegen hat man auch Muhammad Ali häufig Klaus genannt.
Genau. Ja. Dann haben wir noch Herbert Waas.
Genau, das ist die Herleitung.
Den jungen Markus Feinbier. Jetzt gehen wir aber in die erste Runde.
Super spannend. Vielen Dank dafür erstmal, dass du die Ausführlichkeit hier wirklich rausgerissen hast.
Ich bin ja immer sehr gespannt, was dann die Spieler selber zum Kader sagen. Und wenn er dann irgendwie so ein, zwei Namen nennt, da denke ich immer, ey, dann lass uns vorher kurz nur so eine Einordnung bringen und dann, wenn er nur so die Vornamen oder so bringt, dann sind wir alle auf dem gleichen Stand. Deswegen habe ich mal so leicht mal kurz den Kader angerissen. Und dieser Kader hat in der ersten Runde überzeugt. Austria Wien, der Gegner, 0-0 und 5-1.
Jo.
Hinspiel 0-0, Rückspiel 5-1 gewonnen. Zweimal Wolfgang Rolf, Christian Schreier, auch sehr erfolgreich, wurde in dieser Saison zum Mr. Europa Cup, so hat man ihn dann genannt. Mhm. Thomas Hörster und Bum Kun Cha. Also man war locker in der zweiten Runde. Zweite Runde, FC Toulouse.
Waren das jetzt die Torschützen, die du gerade vorgelesen hast?
Genau. FC Toulouse, Hinspiel 1-1, Rückspiel.
Das waren die gelben, das
waren 5-1. Also die haben
zwei Tore: Wolfgang Rolf, Christian Schreier, Thomas Hörster, Bum Kun Cha. Wie viele Finger zeige ich?
Du. Gut. Frag sowas nicht.
Pass auf, wir machen es einfacher. Im zweiten Spiel habe ich nur noch zwei Finger, es war nämlich zweimal Christian Schreier. So, denn das Hinspiel ging 1-1 aus, das Rückspiel ging 1-0 für Leverkusen aus. Man war also knapp mit einem Tor Vorsprung weiter. Für euch alle zu Hause und hier auch am Tisch für den Hinterkopf, es gab natürlich 1987, 88 noch die Auswärtstorregel. Heißt, das muss man immer mitdenken.
Ja, manchmal, ich vermisse sie
ja,
schon.
Ja, manchmal schon, weil man sich das ja dann auch drauf geschafft hat. Ne? Vor allem, man freute sich dann auch, wenn man immer zuerst auswärts spielt. Jetzt, ja, ist es in manchem Stadion auch noch wichtig,
also
aber nicht in jedem.
Also ich bin ein Freund davon, dass es sie nicht mehr gibt, weil erstens sehen wir dadurch mehr Fußball, weil egal welches Unentschieden hin und her, meistens reicht's. Was heißt, wenn es unentschieden steht, gibt es einfach Verlängerung jetzt. Deswegen haben wir auch in der Champions League schon Verlängerung jetzt gesehen im Achtelfinale und bis zum Elfmeterschießen hin. Das ist ein bisschen spannender, finde ich. Und ja, wir haben da schon mal drüber geredet, was das bedeutet auch mit Heim und Auswärts und überhaupt. Egal, anderes Thema. Aber ich finde es auch ganz cool, dass man sagt, wenn, egal wer wann gleich viele Tore schießt in zwei Spielen, dann gibt es halt Verlängerung.
Ja, du musst halt nicht so viel rechnen. Genau. Weil ich muss zugeben, damals, wenn man dann so als 6-, 7-Jähriger so an den Fußball herangeführt wurde und dann erstmal so, hä, warum... warum zählt denn jetzt ein Tor, wenn man das in einem anderen Stadion erzielt, mehr?
Ja, so. Und es zählt ja eigentlich auch, das hat man als Kind auch nicht so ganz kapiert, virtuell doppelt. Das ist ja nicht so, dass,
ja, das meine ich.
Dann, wenn du ein Tor schießt, dass dann eine 2 dran steht.
Ich bin auf jeden Fall für noch mehr Nachspielzeit.
Ja, du willst in der Bundesliga so viel Nachspielzeit wie bei der WM.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja.
20 Minuten Nachspielzeit.
Dann müssen wir aber als Kommentator neue Tagessätze verhandeln. Ja, ja. Das ist eine dritte Halbzeit, die inklusive.
Lass uns mal eine Gewerkschaft auch machen.
Ja, also das geht nicht.
IG-Kommentatoren, ja, könnt ihr auch streiken vielleicht.
Ja,
ja. Ich schmeiß einen Tennisball auf den Platz, wenn es mir reicht.
Ja, kommt bei Zverev gegen Alcaraz nicht ganz so gut dann, wenn du das machst, weil das merkt einfach keiner. Was ist das? Mario? Ja, nee, egal.
Ja, vor allem in der Kabine kommt er auch im Zweifel gar nicht an, ne? Muss schon sehr, sehr weit werden.
Knallt zurück.
Okay.
Aber guter Versuch, schönes Bild. Ja.
Sind wir da hingekommen jetzt?
Wir sind jetzt von Toulouse, gehen wir jetzt zu Rotterdam, Feyenoord Rotterdam. Ja. Wir sind im Achtelfinale. Die dritte Runde des UEFA-Pokals ist das Achtelfinale damals gewesen. Hinspiel 2-2. Rückspiel 1-0 gewonnen. Und ihr merkt, und das zieht sich jetzt so durch, das werdet ihr merken in den kommenden Runden, man gewinnt selten hoch. Also am Ende gegen Toulouse in Runde 2 war es ein Tor mehr. Im Achtelfinale war es ein Tor mehr. Die Torschützen Andrzej Bunzol, Ralf Falkenmaier und Falco Götz im Rückspiel. Mhm. Falco Götz, also der Siegtorschütze, der das Viertelfinale klar gemacht hat, sozusagen. Und jetzt wird es nämlich der erste richtig namhafte Gegner. Der kommt jetzt auf die Werkself zu. Und deswegen holen wir jetzt einen namhaften Mann dazu. Nämlich den einzig wahren Rüdiger Vollborn. 487 Pflichtspiele für Bayer 04 Leverkusen. Er wurde von den Fans der Werkself ins Tor der Jahrhundertelf gewählt. Und er ist übrigens auch der einzige Spieler vom UEFA-Cup-Siegerkader, der 5 Jahre später auch DFB-Pokalsieger wurde. Also er ist der Einzige, der bisher mit Leverkusen 2 Titel geholt hat. Deswegen hallo und herzlich willkommen bei Nachholspiel Rüdiger Vollborn.
Ja, schönen guten Abend.
Rüdiger, wir haben eben ein kurzes Vorgespräch geführt und da hast du durchblicken lassen, dass das Achtelfinale, über das wir drei hier eben gerade schon gesprochen haben, ganz besonders wichtig für dich und für euch war. Erzähl uns doch mal, warum.
Weil die Atmosphäre im De Kolb mit dem Hass, der durchaus gegeben war, sowohl von Mannschaft als auch von Fans, eine Atmosphäre war, die wir international oder auch national noch nie so erlebt hatten. Es war eine Reifeprüfung sowohl für die Mannschaft als auch für die Fans, weil die Fans, es gab einen Sonderzug mit 1000 Leuten. Wer mit Privatauto nach Rotterdam gefahren ist damals, der war selbst schuld. Und dann wurde dieser Zug schon mit Pflasterscheiben beworfen und es gab extreme Kontrollen. Im Stadion selber haben unsere Fans den Block gewechselt, weil sie von oben mit Steinen und mit Brettern beworfen worden sind und haben ein extra Tor aufgebrochen, um unter die Tribüne zu kommen. Und dann waren sie safe, dann haben sie da gestanden und konnten das Spiel sich anschauen. Und wir im Spiel selber, das war von der physischen Anstrengung her, das Hinspiel war mit das Anstrengendste, was wir hatten. Bis dahin, also es war, wir haben zwar früh 2-0 geführt, aber auch ruckzuck das 2-2 bekommen und in der zweiten Halbzeit sehr lange defensiv in unserer Hälfte gestanden und haben unser Tor verteidigt und sind mit dem zufriedenen, glücklichen 2-2 nach Hause gefahren. Und im Rückspiel hatten wir Minusgrade, da war -8 oder -9 Grad, es war richtig kalt, gefrorener Boden. Und in den ersten 20 Minuten hatten wir einen relativ guten Torwart, der ein paar Sachen gehalten hat. Und dann schossen wir nach einer halben Stunde das 1-0 und waren dann, dann war das Spiel eigentlich für uns gelaufen. Und aber auch dort war das mit den holländischen Fans extrem. Die haben in einem Stadtteil von Leverkusen haben die einen Waffenladen ausgeraubt, haben sie also mit Waffen bewaffnet, haben Gott sei Dank keine Munition gefunden und sind also damit durch unsere Stadt gerannt und haben natürlich Angst und Schrecken verbreitet. Es gab auch diverse Hooligans, die aus ganz Deutschland sich da trafen, um sich mit den Holländern zu prügeln oder aber auf holländischer Seite mit den Leverkusenern zu prügeln. Es war schon eine ganz andere Hausnummer als die Spiele, die wir vorher hatten, die ruhigen in der Saison vorher, Kalmar, oder auch in Wien, wo es entspannt war. Und das war eigentlich unsere Reifeprüfung in dem Jahr.
Dann habt ihr also diese Reifeprüfung bestanden. Ihr seid putzmunter dann ins Viertelfinale eingezogen und dort lauerte der große FC Barcelona. Ich habe mir nochmal den Kader angeschaut. Im Tor Zubizarreta, Gary Lineker im Sturm, Bernd Schuster, der spätere Leverkusener, im Mittelfeld. Das Hinspiel, also zu Hause, wobei zu Hause muss ich da in Anführungsstriche setzen, ihr habt ja nicht im Ulrich-Haberland-Stadion das Spiel gespielt, weil das ja auch gerade umgebaut wurde. Man ist nach Köln-Müngersdorf umgezogen. Es gab 0-0. Mit welchem Gefühl ist man denn nach diesem 0-0 dann nach Katalonien zum großen FC Barcelona gefahren? Hatte man noch diese Ehrfurcht oder dachte man, naja gut, 0-0, da ist auf jeden Fall noch alles drin?
Da muss man vorher anfangen. Im Prinzip, als die Auslosung gelaufen war, haben alle gedacht, boah, super, Nou Camp, 90.000 Zuschauer, wie geil ist das denn? Und okay, wir fliegen raus, aber zumindest haben wir das mal erlebt. So war der Grundgedanke erstmal. Und wir haben dann leider in Müngersdorf spielen müssen, weil bei uns war wirklich, wir hätten 11.000, glaube ich, im Halbfinale gegen Werder Bremen waren dann 15.000 da, aber wir hatten sie schon ein bisschen mehr gebaut, aber in dem Spiel gegen Barcelona hätten wir 11.000 Zuschauer zulassen können und das war dem Verein, wenn wir eh ausscheiden, definitiv zu wenig. Und so sind wir nach Müngersdorf gezogen. Das war natürlich, ja, das war für uns kein Heimspiel. Es waren 20.000 Leverkusener da und 20.000, die nicht für uns waren. Und dementsprechend war auch die Stimmung im Stadion. Und es war ein ziemlich langweiliges Spiel. 1-0-0, aber ich bin nach dem Spiel in die Kabine gegangen und habe kackfrech gesagt, die müssen gegen uns erstmal ein Tor schießen. weil wir in der Saison einfach international hatten wir ein tierisches Selbstvertrauen. Wir standen wirklich gut. Die ganze Mannschaft hat defensiv hervorragend gearbeitet. Und wenn sie mal nicht da waren, hatten sie ja hinten noch mich im Kasten, der auch mal den einen oder anderen Ball halten konnte. Und deswegen hatten wir schon das Selbstvertrauen, in Barcelona auch was erreichen zu können. Hatten alle einen riesen Muffe. Irgendwo schon vor den 90.000. Dann weiß ich noch, dass wir, normalerweise ist es ja üblich, dass man bei UEFA Cup Spielen den Abend vorher im Stadion trainieren durfte. Durften wir nicht. Wir haben auf dem Nebenplatz trainiert und sind allerdings am nächsten Morgen nach dem Frühstück, haben wir einen Spaziergang gemacht. Wir hatten ein Hotel direkt in der Nähe vom Stadion. Und dann konnte man so auf der Ebene der Straße in dieses Museum reingehen, was ja damals schon gigantisch war. Ich weiß nicht, ob es noch an derselben Stelle ist, gehe ich mal von aus. Denn wenn man weiterging, dann konnte man ins Stadion reingehen und konnte man von oben, man war oben im Prinzip im zweiten Rang ziemlich hoch und konnte in die Schüssel reinschauen. Da habe ich nur gedacht, boah, wenn die Hütte nachher voll ist, Junge, da brennt die Luft. Und da sind wir abends zum Spiel gefahren und kommen dann zum Warmmachen raus. Erstmal waren nur unsere 2000 Leverkusener Fans da, der eine oder andere vereinzelte Spanier. Und als Anpfiff war, verliefen sich 20.000 Zuschauer im Stadion. Und das war für uns auswärts eine relativ normale Zahl. die kannten wir ja. Und deswegen machte uns das eigentlich die Stimmung gar nicht aus. Das Problem war, die 70.000 Jahreskarteninhaber hatten aus Protest gegen die Mannschaft und gegen den Präsidenten dieses Spiel verweigert und sind zu Hause geblieben. Die waren in der Saison relativ schlecht, die haben nicht so gut gespielt in ihrer Saison, deswegen war der UEFA-Pokal für sie auch eigentlich extrem wichtig. Ja, und dann kam das heraus, was am Ende dabei herausgekommen ist.
Ein 1-0 nämlich. Tita, euer Brasilianer, ich habe es vorhin, bevor wir dich angerufen haben, schon gesagt, der erste von ganz, 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 ganz vielen Brasilianern, die nach ihm dann noch kommen sollten zu Bayer Leverkusen, macht das 1-0.
Die haben sie per Video, das hätte gescoutet. Ich hab die Videokassette mir mal vom Trainer von Eri Ribic dann mal ausgeliehen, als klar war, dass er kommt. Ich wollte die gerne mal sehen.
Und?
Was der da in Brasilien für Tore geschossen hat, war unglaublich. Ja, und es war ja, der war ja erst in der Rückrunde international spielberechtigt. Er brauchte wirklich seine Zeit, um sich an Deutschland zu gewöhnen. Und dann war Andrzej Bunzol, der spielte auf der gleichen Position wie er, offensives Mittelfeld. Und der war dann verletzt und dann spielte er gegen in Mannheim und schoss dann auf einmal drei Tore und bereitete das vierte vor. Wir gewannen 4-1 und von da an war er eigentlich aus der Mannschaft nicht mehr rauszudenken und hat er in, ich lass mich nicht lügen, glaube in 14 Bundesligaspielen 10 Tore gemacht. Und der war in dem Jahr schon ein besonderer Spieler. Der kommt auch nachher noch zum Endspiel, ist auch noch wichtig.
Oh ja. Also 0-0 und 1-0 gegen Barcelona heißt, Rüdiger Vollborn 2-0 gespielt gegen Gary Lineker, gegen Bernd Schuster, gar nicht mal so schlecht. In der nächsten Runde gab es dann ja das deutsche Duell, Leverkusen gegen Werder Bremen. Und ihr durftet auch wieder im Ulrich-Haberland-Stadion spielen. Mal ganz doof gefragt, das frage ich mich wirklich jedes Mal, findet man das gut, weil man den Gegner kennt aus Deutschland? Ich meine, ihr hattet keine 3 Wochen vorher auch in der Liga schon 3-3 gegeneinander gespielt. Oder wollte man lieber eine aufregende Reise und mal was Neues sehen?
Ganz einfach. Ich stelle dir auf, wir haben als Möglichkeiten Espanyol Barcelona, FC Brügge und Werder Bremen. Werder Bremen in dem Jahr deutscher Meister geworden, waren zu dem Zeitpunkt, wo die Auslosung war, waren sie Tabellenführer. Die Auslosung war übrigens ein Tag vor dem Bundesligaspiel, dass wir, also als wir in Bremen Bundesliga gespielt haben, wussten wir, dass wir Bremen gezogen haben. Ja, aber wen will man denn auf gar keinen Fall haben? das hat ja nichts mit international zu tun. Und wen will man auch schon auf gar keinen Fall haben? Zu Hause zuerst, wenn man gegen Bremen spielen muss. Ja, wenn man schon gegen Bremen spielen muss, dann auch bitte doch erstmal auswärts. Und wir spielen zu Hause und gewinnen 1-0 in einem ziemlich schweres Spiel. Also es war eben, weil sie auch beide so genau kannten, gab es auf beiden Seiten nicht viele Torchancen. Die Bremer hatten zum Schluss noch die eine oder andere. Mann, die waren ja auch in dem Jahr auch richtig gut. Und ich glaube, dass die Bremer mit dem Gefühl nach Hause gefahren sind und wir mit den Gefühlen nach Bremen gefahren sind. War eigentlich hast du wenig Chancen, weil wir hatten zwar im Bundesligaspiel 3-3 gespielt, aber international bei einem Abendspiel in Bremen in dem Jahr oder in den 80er Jahren, da war man mit dem 1-0 eigentlich hoffnungslos verloren. Das konnte man eigentlich gar nicht halten, weil die Bremer halt permanent drückten. Das macht sie auch an diesem Abend. Schossen aber kein Tor. Und das lag diesmal nicht an mir. Sondern das lag definitiv daran, dass sie die Chancen vergeigt haben und dass sie auch dass meine Abwehrspieler sich in jeden Ball reingeworfen haben, der irgendwie in die Nähe kam. Die Flanken, da war ich relativ gut an dem Tag. Ich weiß noch genau, die Bremer spielten mit U-Sportbällen und die flogen weiter. Das war für meine Abstöße und Abschläge überragend gut. Aber für die Flanken von den Bremern, beim Training am Tag vorher habe ich das Training abgebrochen, weil ich so wütend war, dass ich diesen blöden Ball nicht berechnen konnte. Da hatte ich dann Erich Ribbig beim Abschlussspiel ins Tor gestellt. Und ich bin dann in die Kabine gegangen. Ich hatte die Fakten dicke. Und dann am nächsten Tag kommt dann noch dazu, dann haben wir im Hotel Munte gewohnt in Bremen, das gerade renoviert wurde. Wurden von uns gebeten, bitte die Bauarbeiten doch ruhen zu lassen während der Mittagspause. Wann ging der Presslufthammer an? Punkt 2 Uhr, wo wir im Bettchen lagen und noch ein paar Stunden schlafen wollten. Also war es nichts mit Schlafen. Und dann sind wir abends ins Stadion gefahren und waren darauf vorbereitet, 90 Minuten lang zu verteidigen. Und da flog ein Ball nach dem anderen in den Strafraum. Mal konnte ich ihn holen. Ich habe relativ wenig unterlaufen, also eigentlich gar keinen. Bin gut mit klargekommen mit den Flanken und wir haben verteidigt und jetzt weiß ich mal, wie heute die letzten 10 Minuten, die Bremer hatten so eine Stadionuhr, so eine ganz normale Uhr, da ging die Zeit überhaupt nicht um. Das war einfach furchtbar. Der Zeiger tickte und tickte und tickte und ich stand da und denke mir, mein Gott, pfeift doch endlich dieses Spiel ab. Und als dann Schluss war, bin ich hochgesprungen einmal, zweimal, habe ich dann in der Luft gedreht und habe dann unsere Fans jubeln sehen. Und dann bin ich in die Kurve gerannt und auf den Zaun gesprungen und habe mit denen gejubelt, mit denen mich gefreut.
1-0 das Hinspiel, hast du gesagt, zu Hause 0-0 in Bremen. Ja. Bitter, das hatte ich eben noch ganz vergessen zu sagen, Christian Schreier, gesetzt bei euch in der ersten Elf, hatte sich im Hinspiel verletzt, fiel dann für 4 Wochen aus. Und dann standet ihr im Endspiel, auch das Endspiel damals ja auch noch mit Hin- und Rückspiel, zuerst auswärts. Mit der Auswärtstorregel, das muss man im Hinterkopf haben, die gab es ja damals noch. Daher erst auswärts natürlich schon ein Vorteil. Nimm uns mal mit, dieses Stadion von Espanyol. Es gab ja diese Enttäuschung im Camp Nou, dass man da mit mehr Leuten gerechnet hätte. Ich glaube, dass das Espanyol-Stadion schon eine gewisse Magie dann doch ausgestrahlt hat, oder?
Ein unglaubliches Stadion. Das war, ich glaube, das, ich weiß nicht, wann es gebaut worden ist, das war irgendwann in den 20ern wahrscheinlich, aber das sah noch genau so aus wie damals. Also da ich auch in den Kabinen haben die nichts gemacht. Also du kamst aus den Kabinen raus, das waren so 4 Betonstufen und da standst du auf dem Feld. Das war irre. Und die Atmosphäre, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Pyro gesehen wie in dem Spiel. Das war unglaublich vorm Spiel. Also Markus Fein mir sagte, der war damals auf der Bank. Markus Fein mir sagte bei der Dokumentation, die wir gemacht haben, sagte, man hatte Angst, dass das Stadion gleich explodiert. Ja, so kam das einem vor und unglaublich enthusiastisch und die haben ja ihre Mannschaft angefeuert bis zum geht nicht mehr. Und wir haben relativ gut angefangen. Wir haben in der ersten Halbzeit, glaube ich, wir kriegen das 0-1 in der 44. glaube ich. Wir haben vorher auch durchaus die eine oder andere Torchance. Espanyol hat eine große Torchance relativ am Anfang und hat dann noch ein Kopfball-Abseits-Tor. Aber ansonsten war das Spiel relativ ausgeglichen. Und dann schießen die kurz vor der Halbzeit das 1-0 und in der Kabine war so der Tenor, ne? Schießen wir jetzt das 1-1. Und dann kommen wir aus der Halbzeit raus und dann macht's Bum, Bum.
Dieses Bum, Bum, da hören wir mal rein, wie das Ganze damals am Fernseher klang.
Wieder Lozada. Soler. Soler. Miguel Soler macht das 2-0 in der 49. Minute.
Ich glaube einfach, dass wir überrascht worden sind und vielleicht auch geglaubt haben, das ist das kleinere Barcelona, die großen haben wir geschlagen und wir sind dann relativ bitter aufgewacht.
Hinterberger etwas phlegmatisch und das 3-0. Wieder Lozada. Sebastian Lozada köpft das 3-0 in der 57. Minute.
So, Rüdiger, wir haben jetzt gerade gehört, wie ein gewisser Herbert Fassbender damals für den WDR kommentiert hat. Dazwischen gab es noch kurz Falco Götz zu hören, der ja sagt, vielleicht haben wir die ein bisschen unterschätzt. Gehst du da mit oder war es einfach ein schlechter Tag? Weil das waren jetzt 2 Gegentore innerhalb von 7 Minuten direkt nach der Halbzeitpause.
Ja, ich glaube dass wir mit dieser Atmosphäre in dem Sinne nicht so ganz klar gekommen sind. Aber wie gesagt, wir haben es in der ersten Halbzeit eigentlich relativ gut gespielt. Dann wird in der 20. Minute verletzt sich Bum Kuncha auch noch einer weniger. Also ja, wie gesagt, wir haben unglaublich viele Verletzungen in dem Jahr gehabt. Und dann wir haben irgendwie die Kontrolle zum Spiel verloren. Ist ja nicht so, dass denn Espanyol uns überrannt hat, sondern die haben einfach aus der Kabine heraus mit den Fans im Rücken einen Enthusiasmus entfacht und haben uns ja überrollt und wir waren geschockt.
Also man musste ja 14 Tage warten auf das Rückspiel. Diese 14 Tage, die stelle ich mir quälend lange vor. Ging?
es war ja im Prinzip, wir hatten noch drei Bundesligaspiele. Wir hatten mittwochs, also wir haben 3 englische Wochen gehabt. Ja. Wir haben das Spiel gegen Espanyol gehabt, dann am Wochenende ein Bundesligaspiel, dann mittwochs ein Bundesliga-Heimspiel gegen Stuttgart und dann noch ein Bundesligaspiel und dann kam erst das Rückspiel. So waren wir durchaus irgendwo beschäftigt. Nicht, dass es uns interessiert hat, aber wir waren beschäftigt. Aber im Grunde genommen ist die Geschichte, dass man in der Kabine sitzt und es war Totenstille. Und dann sind wir zum Flughafen gefahren, haben uns ins Flugzeug gesetzt, dann hat Erich Ribbeck eine Rede gehalten, hat das Mikro vorgenommen und hat bla bla bla, bla 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 bla. Und wir haben alle nur gedacht, halt doch bloß die Klappe, das Ding ist doch vorbei. Und dann landen wir in Köln und steigen in unseren Bus ein. Und wir hatten hinten im Bus so eine relativ große Sitzecke, wo man Karten spielen konnte. Und da hatten so 5, 6, 7, 8 Mann Platz und der Rest, der setzte sich auch damit dazu. Und so war die ganze Mannschaft im Prinzip zusammen. Und ja, wir haben über das gesprochen, was da passiert ist und was in 2 Wochen anders laufen muss. Und am Ende des Tages kam so der Tenor auf, verdammte Hacke, wir sind ins Endspiel gekommen, wir können doch nicht einfach den Pokal so sang- und klanglos hergeben. Das kann es noch nicht gewesen sein. Und als ich dann am nächsten Tag in die Kabine gekommen bin, das war donnerstags morgens, also mittags, wir sind nachts irgendwann angekommen, dann haben wir irgendwann, weiß ich, um 12 trainiert, keine Ahnung. Zumindest bin ich in die Kabine gekommen und wir hatten in der Kabine so eine Uhr, unsere Kabinenuhr, und da habe ich mich hingesetzt, habe an die Uhr geguckt, um zu gucken, wie viel Zeit ich noch habe, bis ich raus muss zum Training. Und dann war da so ein Zettel neben der Uhr, da stand drauf, nur noch 13 Tage. Das ist mir beim ersten Mal, da weiß ich noch genau, noch gar nicht so klar gewesen, was da eigentlich mit gemeint ist. Und als ich dann am nächsten Tag in die Kabine gekommen bin, also freitags, war die 13 durchgestrichen und dann stand da 12. Nur noch 12 Tage. Und so wurde runtergezählt. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ja, und Tag vorm Rückspiel wir vermuten alle, dass es Tita und Scholli, also unser damaliger Physiotherapeut, gewesen sind. Sie haben beide nie es zugegeben, aber grinsen beide, wenn man sie daraufhin anspricht. Hatte jeder Spieler so einen Briefumschlag auf seinem Zettel und dann stand da so ein Motivationsspruch drauf. Und bei mir stand drin, du kriegst morgen keinen rein. Und ich weiß nicht, was bei den anderen drin stand, aber ich denke mal, dass das eine oder andere Tor verlangt wurde.
Hoffentlich stand da nicht, du schießt morgen keinen rein.
Nein. Bei mir stand wirklich, du kriegst morgen keinen rein. Um sowas in der Richtung. Ja, und dann sind wir ganz normal ins Trainingslager gefahren und haben uns auf das Spiel vorbereitet. Abends gab es noch eine Sitzung von Erich Ribbeck, der sich mit den Älteren, ich war da nicht dabei, den älteren Spielern über die Taktik unterhalten hat. Christian Schreier, der unser Mr. Europacup war im Prinzip und für uns im Mittelfeld extrem wichtig war, weil er aus dem Mittelfeld heraus sehr, sehr torgefährlich werden konnte. Aber den haben sie fit, der hat Scholli fit bekommen bis zum Spiel und der hat dann auch gespielt von Anfang an. Falko Götz spielte dann auf einmal Mittelstürmer, was er früher in der DDR gespielt hat, aber bei uns nie. Außer in dem ersten Jahr unter Detmar Kramer, da hat er das eine oder andere Mal im Sturm gespielt. Aber unter Erich Ribbeck war er immer offensiver Mittelfeldspieler oder auch in dem Jahr Vorstopper, weil wir so viele Verletzte hatten. Aber in dem Spiel spielte er im Mittelstürmer, weil wir halt mit Flanken arbeiten wollten. Wir wollten Flanken, Flanken, Flanken und Falko war sehr, sehr kopfballstark. Und ja, dann haben wir nächsten Morgen haben wir halt trainiert, so leichtes Auflockerungstraining, haben Mittagessen gehabt und sind dann ins Bett gegangen, haben eine Runde gepennt und haben dann einen Spaziergang gemacht. Und bei diesem Spaziergang bin ich mit Falko zusammengegangen und Falko sagt dann den Satz, wenn wir nachher ins Elferschießen kommen, dann schieße ich nur einen letzten. Und dann fange ich an zu lachen und sage, du Feigling, bis dahin habe ich 3 gehalten, da kommst du gar nicht mehr dran. Und wir lachen beide. Also ich weiß noch, wie wir da beide gehen und darüber lachen. Und dann, ja, und abends wurden wir dann eines Besseren belehrt.
300 Millionen Menschen saßen weltweit am Fernseher und haben dieses Rückspiel gesehen. 16 Millionen, ja, 16 Millionen alleine in der Bundesrepublik damals. Das waren Quoten, ich habe nochmal nachgeguckt. Zu der Zeit hatten das allerhöchstens die Länderspiele der Bundesrepublik.
Und Wetten das, bitte.
Ja. Und Wetten das natürlich, Mario, du hast vollkommen recht. Wetten das auch. Du hast es gesagt, Christian Schreier, Mr. Europacup, wieder mit dabei. ohne eine vollwertige Trainingseinheit absolviert zu haben, hat man ihn wieder in die Startelf geschmissen. Herbert Waas und Klaus Teuber mussten draußen bleiben, waren, so sagen es zumindest Zeitzeugen, eher so mittelmäßig begeistert. Apropos Zeitzeugen, ein gemeinsamer Kollege von uns dreien hier, beziehungsweise bei Hans und bei Mario Ex-Kollege, bei mir noch Kollege, war damals als 16-Jähriger im Stadion, hat noch ein Ticket ergattert und ich habe ihn mal gefragt, an was er sich erinnert, wenn er an dieses Finale denkt, vor allem an den Weg zum Finale, an die Momente vom Anpfiff. Hören wir mal rein.
Für den damaligen Fanblock in Leverkusen, in der Baustelle Ulrich-Haveland-Stadion, war auf der neuen Tribüne der Block A. Dafür haben wir nichts mehr bekommen. Wohl aber für die provisorisch errichtete Stahlrohrtribüne hinterm Tor, also neben dem Fanblock. Dafür gab es Tickets. Boah, war auch gar nicht teuer. Ich weiß nicht, 10 Mark oder so, 15 Mark. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Karten nie was bekommen. Ich mit meinen Schulfreunden dahin, wie eigentlich wir immer hingefahren sind. Teilweise mit dem Fahrrad aus von Langfeld nach Leverkusen ins Stadion gefahren und kam dann da an. Die andere Stahlrohrtribüne für Espanyol-Fans war, als wir ankamen, pickepacke voll, Bengalos. Boah, also das hatte ich damals noch nicht gesehen. So ein Temperament, so eine Leidenschaft, mega, die haben natürlich auch gefeiert, ne, wie die kommenden Europapokalsieger.
Rüdiger, kannst du das bestätigen? Also war da wirklich so eine Stimmung, dass man dachte, okay, das ist eines Europapokalfinal-Rückspiels würdig?
Ja, vor allem, weil unsere Fans auch voll mitgemacht haben. Mhm. Das ist ja das, was ich immer so gerne als Beispiel gebe und was wir in dieser Saison das eine oder andere Mal, Beispiel zuletzt gegen Karabakh, durchaus wieder erleben, dass die Fans in Leverkusen auch leidenschaftlich und enthusiastisch sein können. Und das, was man ja heute immer so gerne abschreiben will, also dass wir das nicht sind. In dem Spiel waren sie es, weil wir sind mit dem Bus zum Stadion gefahren und dann geht man ja so vorm Spiel so ein bisschen Atmosphäre schnuppern und dann sind wir auf den Rasen gekommen und das Stadion war voll. Das war für Leverkusener Verhältnisse sehr, sehr ungewöhnlich, dass das Stadion in anderthalb Stunden oder sagen wir mal eine Stunde 15 vorm Spiel schon richtig voll war und dann sangen die immer so, da gab es so ein neues Lied, hatte so eine Truppe hatte so ein Lied gemacht, Viere müssen rein, irgendwie sowas in der Richtung. Und das sangen die ganze Zeit. Der Text wurde dann oben, dann wurde Fahnen geschwungen. Und die Stahlrohrtribünen, die spanische war extrem voll. Die haben auch Bengalos gezündet vorm Spiel, kein Thema. Dieser Manolo, dieser Trommler von denen, der hat den Pokal geküsst, hätte er einmal lieber nicht getan. und unsere sind, von uns sind so drei Mann sind es gewesen. Auf dem Rasen haben sich einen Mittelkreis, haben ihre Fahnen ausgelegt und haben in Richtung Süden gegrüßt, also so sind die Diener gemacht und haben quasi gebetet. Mit dem Grinsen im Gesicht. Aber ich sag mal ganz ehrlich, in diesem Spiel hat man gemerkt oder hätte jeder Leverkusener Fan merken müssen, auf Jahre hin, wir können wirklich was beeinflussen auf dem Platz, weil dieser Glaube an uns hat uns in unserem Glauben an uns selber noch bestärkt. Und dementsprechend hat das uns so viel Kraft gegeben und so viel Energie gegeben, dass wir dieses Spiel überhaupt noch drehen konnten.
Und nach einer halben Stunde wurde das erste Mal gejubelt, allerdings nur ganz kurz für euch beide hier in der Runde, weil Rüdiger weiß das natürlich. Tita war es, der Schlitzohr, hatte Thomas Nkunu, der Torwart, den wir alle noch von der WM 1990 von Kamerun kennen, der Espanyol-Keeper, der hatte den Ball immer beim Abschlag so in der Hand und hatte ihn so aufgetitscht. Und das hatte sich Tita in der Videoanalyse, so nenne ich es mal, des Hinspiels nochmal genau angeschaut.
Auf YouTube.
Genau, angeschaut und hat den dann einfach weggeköpft und ins leere Tor reingeschossen.
Aha. Schlitzohr.
Schlitzohr, aber der Schiedsrichter Jan Kaiser aus den Niederlanden hat gesagt, zählt nicht. Nach dem Spiel soll er gesagt haben in einem Interview, dass das ein Fehler war, dass es ein reguläres Tor war. Und so ging es also mit 0-0 in die Pause. Rüdiger, bevor wir jetzt, denn wir wissen ja alle, wie es ausging, in der Kabine war es Aufbruchstimmung, war es wir schaffen das jetzt oder war Ruhe?
Es war eine Mischung aus ehrenvoll zu Ende spielen und wir geben Vollgas. Mhm. Und dann hat er den Herbert Waas, also einen wütenden Herbert Waas eingewechselt, der dann wirklich das Spiel seines Lebens machte. Also er hat viele andere gute Spiele gemacht. Also in dem Spiel hat er uns nochmal diesen richtigen extra Push gegeben. Und Erich Ribbeck hat gesagt, hat uns mit den Worten rausgeschickt, seht zu, dass er dieses Spiel gewinnt, alleine für die Fans, weil die wirklich gigantisch waren an dem Tag. Und wer weiß, was passiert, wenn wir das 1-0 schießen. Und im Prinzip ist es ja auch so geschehen. Wir haben gedrückt, gedrückt, gedrückt. Wir haben gar nicht so viele Torchancen. Wenn man sich das Spiel anschaut, ich glaube, ich habe in die ganzen 120 Minuten, die dieses Spiel ja geht, habe ich nicht wieder eine Flanke fange ich ab und einen Weitschuss aus 40 Metern muss ich halten. Ansonsten habe ich den Bayern nie gesehen. Der war ja immer in der gegnerischen Hälfte, auch schon in der ersten Halbzeit. Also wir drückten ja permanent und diesen Druck, der wurde dann immer größer und die Spanier kamen gar nicht mehr raus aus ihrer eigenen Hälfte. Und nach dem 1-0, ja, wissen wir doch alle, wie es ist. Das Tor fiel in der, ich weiß nicht, 56., 58., irgendwas in den Dreh. Und du weißt doch selber, wie es ist, wahrscheinlich, wenn du selber mal Fußball gespielt hast, jetzt habe ich den ersten drin, wenn wir jetzt den zweiten reinkriegen, dann brauchen die ja nur noch einen. Und dann schießen wir in der 65. das 2-0 und dann war uns allen klar, das drehen wir noch. Wir haben allerdings davon, sind mal intern für uns selber alle davon ausgegangen, wir schießen noch zwei. dann fiel aber das 3-0 so spät, dass wir am Ende des Tages froh waren, dass wir das so weit gedreht hatten, dass wir erstmal in der Verlängerung sind.
Wir machen mal ganz kurz das Stenogramm. 1-0 Tita, 57. Kleine Abwehrfehler bei Espanyol, er stochert den Ball rein. 5 Minuten später wird dieser Tita, der Torschütze, den wir ja hier auch schon bejubelt haben in den vergangenen Minuten, wird er ausgewechselt. Er versteht die Welt nicht. Auch übrigens Günther Peter Ploog, der Kommentator, den wir gleich hören werden, hat auch gesagt, warum den denn? Wechsel doch den anderen aus. Aber Tita muss raus. Für ihn kommt Klaus Teuber. Das sollte sich auszahlen. Der flankt nämlich in der 63. auf den Kopf von Falco Götz. Genau, auf den Kopf von Falco Götz. Der macht einen schönen Flugkopfball. 2-0. Dann, du hast es gesagt, das 3-0 fällt relativ spät. Und ich habe gerade schon Günther Peter Ploog angesprochen. Ich finde den Kommentar zum 3-0 wirklich sehr, sehr schön. Hören wir mal rein.
Und Zoll.
Und Tor! Ich bin verrückt! Zabum, 3-0!
Bom Koncha, der Koreaner, bald wird er 35, 3-0.
Also vielleicht habe ich es ja geahnt, ich habe meinen Videorekorder daheim getimt bis 23 Uhr.
Das war eine der besten Reporter-Moderationen, die ich in meinem Leben je gehört habe, weil der permanent an uns geglaubt hat. In der 50. Minute, wo wir nach 5 Minuten nach der Halbzeit, sagt er wirklich in einem Live-Kommentar, geben Sie mir diese Mannschaft nicht auf. Wenn diese Mannschaft einen macht, dann ist hier alles möglich. Der hat so dermaßen an uns geglaubt, der hat das anscheinend geahnt.
Er sollte ja recht behalten, genau. Es gab keine Tore in der Verlängerung, dann geht's ins Elfmeterschießen. Und jetzt steht man natürlich als Torwart im Mittelpunkt, natürlich. Auf der einen Seite Thomas Nkunu, auf der anderen Seite Rüdiger Vollborn. Es fängt an, Espanyol Barcelona, Pichi Alonso trifft. Ralf Falkenmaier, Rüdiger, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, euer sicherster Schütze damals.
Ja, unser Bundesliga-Elberschütze.
Genau, verschießt. Thomas Nkunu hält den Ball. Dann der zweite Schütze für die Spanier trifft auch. Es steht also nach 3 Schüssen 2-0 für Espanyol. Dann trifft auch Wolfgang Rolf. Es steht also 1-2 aus Leverkusener Sicht. Und Rüdiger, man kann sehen, dass du dich, also ich als Laie und nicht Torwart, habe diese Elfmeterschießen mir bei YouTube mehrmals angeguckt und habe gesehen, dass du von Schütze zu Schütze irgendwie dich mehr auf der Linie bewegt hast. Also am Anfang standst du mehr, ich will jetzt nicht sagen steif, aber doch sehr starr in der Mitte. Und irgendwann, ich meine, heutzutage ist ja dieses Rumgehampel, nenne ich es mal, auf der Linie normal. War das Absicht oder war das Nervosität bei dir?
Nee, also das ist eine längere Geschichte. Also vor dem Viertelfinale gegen FC Barcelona Rückspiel. Ich habe damals mit einer Psychotherapeutin zusammengearbeitet und ich bin davon ausgegangen, wenn Barcelona einen Elfmeter kriegt, schießt Bernd Schuster den. Und ich habe meine Psychotherapeutin gefragt, hör mal, was kann ich denn machen, um den nervös zu machen? Und da sagt sie zu mir, mach was, was er nicht kennt. Und wenn man sich den Elfer, der in der wirklich kommt, in der 85. Minute kriegt nämlich FC Barcelona beim Stande von 1-0 für uns einen Elfmeter. Und dann kann man sehen, wie ich mit den Knien und mit dem Oberkörper relativ stark wackel. Das war für damalige Verhältnisse äußerst ungewöhnlich. Ich habe in der Nachbetrachtung mal irgendwann festgestellt, dass das der Groppelaar 2 Jahre zuvor im Europapokal erlandet.
Spaghetti Legs, sagt man immer.
Genau, Spaghetti Beine.
Genau. Also, ja. Da hat er sowas gemacht. Das wusste ich aber nicht. Das war mir, entweder habe ich das Endspiel nicht gesehen oder habe mich damit nicht beschäftigt. Also ich habe dieses Wackeln mit den Knien oder mit dem Oberkörper nicht mit Groppelaar verbunden. Bin aber dann dadurch, dass der Elfer von Bernd Schuster verschossen wurde, habe ich gedacht, probierst du es mal in der Bundesliga. Habe in der Bundesliga 2 so gehalten, die allerdings beide im Nachschuss drin waren. Also gehalten, aber der Nachschuss war drin. Hat also im Grunde nicht viel gebracht. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich mir montags nach dem Weiterkommen gegen FC Barcelona habe ich mir eine CD gekauft, Orchestra Manöver in the Dark, the Best of, und habe mir 4 Lieder, jeden Morgen 4 Lieder angehört, immer bevor ich zum Training gefahren bin, und habe davon geträumt, wir hatten noch das Halbfinale gegen Werder Bremen, dass ich im Endspiel gegen Espanyol oder gegen wen auch immer, im Endspiel den UEFA-Pokal, im Endspiel der große Held bin im Elferschießen. Und dann ist dieses auch unter anderem Knie wackeln, Arme rudern, das ist damit entstanden in diesen, nennen wir es Meditationen. Und und dann gibt es vor dem Elferschießen gibt es ein Foto von mir, wo ich an der Mittellinie hocke und die Handschuhe mit den Händen so vorm Gesicht habe und das ist genau der Augenblick, wo ich denke, jetzt hast du wochenlang von diesem Augenblick geträumt, jetzt mach ihn wahr. Und so bin ich ins Tor gegangen und habe dann wie du es sagst, mich am Anfang irgendwie so nicht so wirklich getraut. Beim dritten bleibe ich sogar ganz, ganz stehen. Also, da bewege ich mich in gar keine Ecke. Und der geht dann an die Latte. Man sieht dann, wie ich dann so hochspringe und jubel und gehe dann zu unserem Co-Trainer. Und jetzt kurz. Unser Co-Trainer, Gerd Kenschke damals, der sagt zu mir, also er sagt zu mir, Rüdiger, bleib mal länger stehen. Von denen schießt auf jeden Fall einer in die Mitte. Also von fünf schießt auf jeden Fall einer in die Mitte. Und ich habe verstanden, Rüdiger, bleib mal länger stehen, die schießen alle in die Mitte. Und denke, was redest du für ein Bullshit? Der eine schießt links in die Ecke, der andere rechts in die Ecke, der eine oben an die Latte. Wieso schießen die ihn in die Mitte? Gehe aber ins Tor mit dem Gedanken, ach, jetzt machst du mal einfach das, was der Gerd sagt. So, jetzt geht die Geschichte noch weiter. Gerd, zum Elfmeter läuft, ich glaube, zu Niega, kann das sein?
Genau, Okiaga schießt an die Latte, Herbert Waas trifft, es steht also 2-2, alles wieder pari und dann kommt Herr Zuniga, genau.
Und Zuniga war die arme Sau, die 3 Wochen, 4 Wochen zuvor, als Gerd Kenschke in Spanien war, um ein Spiel von Espanyol zu beobachten, der Elfmeterschütze war. Und da hat er den Elfmeter ganz knallhart in die Mitte geschossen. Genau wie in dem Spiel. Und die arme Sau kommt genau in dem Augenblick an den Elfmeterpunkt, wo ich denke, jetzt bleibst du einfach mal doof stehen. Und da kann man auch sehen, wie ich mit den Beinen wackel und mit den Armen ruder. Weil das ist da in dem Augenblick auch, da bewege ich den ganzen, so ähnlich wie bei Bernd Schuster, da bewege ich den ganzen Körper und deute eigentlich während des Anlaufs immer ihm an, ich gehe in irgendeine Ecke, bleibe einfach stehen. Und er schießt geradeaus und trifft genau meine Knie.
Danach kommt dann Klaus Teuber, macht das 3-2. Leverkusen also plötzlich in Front. Auftritt Sebastian Losada, den Namen haben wir heute schon 1-2 Mal gehört. Der hat im Hinspiel 2-mal getroffen. Gefährlicher Offensivmann. Und er kommt jetzt. Und wir hören einfach mal rein, was dann passiert.
Der Mann, der das Spiel fast schon entschieden hätte oder diese Finalspiele mit seinen 2 Toren. Losada gegen Vollborn. Der rudert mit den Armen. Losada verschießt. Leverkusen gewinnt den Europapokal, gewinnt dieses Elfmeterschießen mit 3-2, ist UEFA-Pokalsieger 1988.
Ja, das klingt doch auch so viele Jahre später noch richtig gut, alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. Sebastian Losada, den Ball suchen die heute noch, übers Tor.
Den haben sie nie gefunden, der muss auch über die Stahlrohrtribüne geflogen sein. Irgendwo bei uns gibt es so einen kleinen Fluss hinterm Stadion, das ist die Dünne, ich denke mal, der ist da rein und dann in Richtung Rhein. Keine Ahnung, also der ist meilenweit übers Tor geschossen worden, aber das ist ja, das Kuriose ist ja, wenn man das so sich überlegt, da sind Autos auf der A1, man konnte damals von der A1 ins Stadion reinschauen. Da haben Autos auf der A1 angehalten, auf dem Streifen und haben von der Autobahnbrücke das Elferschießen geguckt, weil sie im Radio gehört haben, da ist gerade Elferschießen. Da sind sie mal unter den Reihen. Auf dem Platz standen, ich glaube, das war das einzige Elferschießen, was es in der Geschichte des Europapokals überhaupt gibt, wo es 500 bis 1000 Leute auf dem Platz standen. Der Platz war voll. Die Spieler standen mitten im Mang der Zuschauer. Du musstest, wenn du zum Elfer, die standen nicht an der Mittellinie, die standen so 20, 30 Meter vorm Tor. So gerade mal so aus dem Strafraum raus. Und wenn du als Spieler zum Elferpunkt gehen musstest, dann musstest du dich durchschieben durch die verschiedenen Fans. Das war einfach irre. Wenn man sich das heute vorstellt, ist Wahnsinn. Der Verein musste auch noch eine Strafe zahlen, weil die ganzen Zuschauer auf dem Platz waren. Die sind einfach über den Zaun geklettert und haben sich dahingestellt. Sie wollten halt so nah wie möglich sein. Und dann ist natürlich, dieses Elberschießen gibt mir heute noch Gänsehaut, definitiv.
Ja, das glaube ich. Rüdiger, uns interessiert hier natürlich auch immer, wenn wir über Titel, Triumphe, Erfolge reden, interessiert uns natürlich auch immer der Abend, beziehungsweise die Party danach.
Und ob es damals überhaupt einen Balkon gab.
Ja, genau.
Gibt's ja heute nicht.
Erich Ribbeck hat gesagt, ich feiere jetzt und trinke, aber ich werde mich nicht betrinken. Ich will jede Minute meines Glücksgefühls mit vollem Bewusstsein empfinden. Erstens, hat er das wirklich so gemacht? Und zweitens, wie hast du es denn so gemacht?
Erstens, keine Ahnung. Zweitens, ich habe es genauso gemacht. Ich bin nämlich um 12:30 raus gewesen.
Ah, weil du das mit vollem Bewusstsein genießen wolltest?
Also normalerweise war das so früher, wenn ein Bundesligaspiel in Leverkusen zu Ende war, um 17.15 Uhr oder 17.20 Uhr, dann ging man vom Platz, ging in die Dusche, setzte sich ins Auto und fuhr nach Hause, oder ging oben in den VIP-Raum, setzte sich dann ins Auto und fuhr nach Hause, ohne dass man in einen Stau geraten konnte. Da waren halt eben nur zwischen 8.000 und 12.000 Zuschauer und die waren bis dahin, bis um 6, wenn man nach Hause fuhr, alle weg. So, Elferschießen war um, ich glaube, kurz vor 11 zu Ende. Wir waren um 20 nach 11, kurz vor 11:30 in der Kabine. Ja, und dann waren da haufenweise von Leuten, die eigentlich da gar nicht, Fotografen, Zuschauer, die Kabine war so voll war die sonst nie. Und dann bin ich mit dem Pokal in der Hand, bin ich über die Bismarckstraße gegangen, die voll war. Da fuhren Autos. Also es war für uns ungewöhnlich, dass da auf einmal noch Zuschauer sind. Warum sind die denn noch da? Das war nicht so, dass die noch da waren, sondern sie sind teilweise quasi vom Fernseher in die Autos gestiegen und sind durch die Stadt gefahren. Das war für Leverkusener Verhältnisse schon was extrem Neues. Und es war ja auch der Enthusiasmus, der in dem Augenblick herrschte, der war fantastisch. Und wir sind dann drüben über die Straße hinweg in so eine Kneipe gegangen. Da war früher, heute ist es ein Soccer Center, früher war das eine Eishalle, daran anhängig war so ein Restaurant, so ein kleines. Da hatte man für uns schnell was vorbereitet, dann haben wir eine Runde gegessen. Für die Fans haben sie die Eisschwanhalle aufgemacht, die war natürlich ohne Eis, war Holzboden im Sommer, aber da wurde das eine oder andere Bier ausgegeben vom Verein. Und wir sind dann aus dieser Kneipe mit dem Pokal dann teilweise in die Halle rein, ich unter anderem auch, und habe den Pokal präsentiert und dann haben wir ein bisschen gefeiert, ein bisschen was gegessen. Wo die anderen hingefahren sind, keine Ahnung, ich bin nach Hause gefahren. Hab mich vor den Fernseher gesetzt, ich hatte das Spiel auf Video aufgenommen und habe mir das Spiel nochmal komplett angeschaut. Und danach, ich weiß nicht wie oft, 100, 400 Mal das Elferschießen, bis wir uns am nächsten Tag um 9:30 getroffen haben, um unsere Feierlichkeiten vorm Rathaus zu veranstalten, der auch damals keinen
Balkon hatte.
Wo auch damals kein Balkon war und wo wir, also wurde so eine Tribüne aufgebaut, wo wir uns dann haben feiern lassen.
Aber apropos Rathaus und Balkon oder auch kein Balkon, bevor wir hier zum Ende kommen unseres Gesprächs, müssen wir natürlich noch über die aktuelle Lage sprechen. Es gibt die Möglichkeit, wie bei 1, 2 oder 3, dementsprechend viele Titel zu holen in dieser Saison für Bayer. Was sagt dein Gefühl? Bist du bereit für einen etwas größeren Partyabend, als es du damals mitgemacht hast?
Wenn es wirklich was zu feiern gibt, dann wird es entweder nach dem 18. Mai sein, also am 19. Mai, oder eben halt am Tag nach dem Pokalspiel, falls wir ins Pokalspiel gekommen sind und was zu feiern gibt. Wenn es nichts zu feiern gibt, dann nicht. Dann wird es diese Feier nicht geben. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass das dieses Jahr der Fall sein wird.
Dann jetzt, Rüdiger, wirklich zum Abschluss als letzte Frage. Mario hat gerade schon 1, 2 oder 3 gesagt. Jetzt möchte ich von dir natürlich auch hören, werden es in dieser Saison ein Titel, werden es 2 Titel oder werden es 3 Titel? Was glaubst du?
2.
2?
2.
Wenn du dir aussuchen dürftest, welche?
Das ist völlig klar. Also international ist, also Europa League ist ein Beibrot, worauf, da kannst du auch jeden Fan fragen.
Ja.
Interessiert nicht.
Okay.
Also wenn wir die Meisterschaft holen und den Pokalsieg holen, dann sind alle endlos glücklich, so wie sich die Mannschaft darstellt. Sie machen es gut, sie gehen wirklich von Spiel zu Spiel ich sehe mir gerade eine Doku an von Manchester City in der Saison, ich glaube 17, 18 ist es, wo die mit weit Vorsprung Meister wurden und trotzdem immer wieder Probleme bekommen haben, während der Saison sich auf die einzelnen Spiele zu fokussieren. Das ist wirklich nicht einfach. Und ich habe es auch selbst ich war ja schon in der Lage, hätten wir diese Bayern-Souveränität gehabt, dann hätten wir mit Sicherheit das eine oder andere in den 90ern gehabt, wo wir auch hätten Meister werden können. Auch ich selber als Stammtorwart, nicht nur als auf der Bank sitzend, weil wir waren einmal Weihnachtsmeister. Aber da hat keiner drüber nachgedacht, dass wir auch Meister werden können. Keiner hat überhaupt einen Gedanken dran verloren, dass das überhaupt möglich sein könnte. Und deswegen ist das umso beeindruckender, wie diese Mannschaft das dieses Jahr angeht, dieses Thema. Und auch wenn sie nicht mehr diese Leichtigkeit und dieses fußballerische Künste zeigen wie in der Hinrunde, aber sie wissen haargenau, wie sie die Spiele anzugehen haben und wie sie zu gewinnen haben.
Eine Meisterschaft ist Rüdiger Vollborn verwehrt geblieben als Spieler, den DFB-Pokal und den UEFA-Cup vor allem. Den hat er aber geholt und Rüdiger, es war mir und uns dreien hier wirklich eine Freude und eine Ehre, dir zuhören zu können und mit dir quatschen zu können über diese wirklich herausragende Saison 1987, 88. Wir, auch wenn Mario mir gegenüber Bayern-Fan ist, drücken natürlich die Daumen, dass es in dieser Saison vielleicht auch den einen oder anderen Titel abzustauben gibt für die Werkself. Rüdiger Vollborn, vielen, vielen Dank. Wir wünschen dir Ende Mai natürlich viel, viel Spaß bei den diversen Feierlichkeiten, ob es jetzt 1, 2 oder 3 sind, und hoffen, dass du gesund bleibst und wir dich vielleicht bei der ein oder anderen Bayer Leverkusen-Thematik noch einmal anrufen dürfen. Vielen, vielen Dank.
Immer wieder gern. Bis dann. Tschüss.
Anekdoten für eine, also für 8 UEFA-Cup-Saisons.
Ja. Und 12 Folgen.
Aber wirklich auch krass und auch, habe ich auch noch nie gehört, dass du nach dem größten Erfolg in deiner Karriere was hat er gesagt?
Halb eins war das.
Nach Hause fährst und dir nochmal das Spiel anguckst.
Ja, geil.
Ja. Finde ich cool. Aber ich finde es insgesamt erstaunlich. Wir haben ja jetzt echt eine Weile miteinander gesprochen, dass er sich noch so gut dran erinnern kann. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, das war ein Karrierehöhepunkt, wie er selten vorkommt. Und wenn du jetzt jedes Jahr Meister wirst oder so, dann weißt du nicht mehr genau, wann was los war. Dementsprechend wichtig und besonders war dieses Spiel, ist klar.
Ja.
Und trotzdem finde ich es erstaunlich, weil das ewig her ist, dass er noch so viel weiß. Und da müssen wir nochmal früher anfangen, weil das hat da schon angefangen. Und mit der Mentaltrainerin wiederum, mit Bernd Schusters Elfmeter und so. Das hat alles schon
Hand und Fuß.
War er nicht auch Archivar in den
Genau, Leverkusen? Er macht quasi, ich nenne es mal Stadionführungen für Fans, Sponsoren und ist da, das merkt man natürlich auch wirklich so nah dran wie kaum jemand anderes, gerade an dieser Saison 87, 88, die, und da kommen wir jetzt auch wirklich zum Ende, übrigens so kurios, wie sie im UEFA Cup verlief, so endete sie auch in der Bundesliga. Letzter Spieltag, 3 Tage nach diesem Triumph hier. drei Tage nach dem Finale, letzter Spieltag der Bundesliga-Saison gegen den FC Bayern München. Der FC Bayern war Zweiter, Leverkusen, ich habe es gesagt, wurde am Ende der Saison Achter. Nach 18 Minuten führte Bayer Leverkusen mit 3:0. Drei Tage nach diesem Finale, 3:0 nach 18 Minuten. Wie ging es aus? Genau, 3:4. 3:4?
Okay.
Also wirklich, was da los gewesen sein muss. Aber ich glaube, die hatten alle noch ganz schön die Feierei aus der Eishalle im Kopf. Und vielleicht hat Rüdiger zu viel vom Videorekorder gehalten.
Aber ich sag mal so, ein bisschen Verbesserungspotenzial besteht ja, was jetzt die aktuellen oder bald Siegesfeiern angeht, ob es nun eine oder am Ende drei werden.
Ja.
Das mit der Halle auf jeden Fall ein guter Trick. Ich musste sehr lachen, als er sagte, die Leute mal an der Autobahn sind sie stehen geblieben.
Ja.
Ich glaube, jeder, der aus dem Rheinland kommt und die Baustelle Leverkusener Brücke auch kennt, der hat in den letzten Jahren sehr, sehr viel geflucht über die Sperrung und über den Stau.
Ja.
Aktuell.
Es war nur leider nie ein Elfmeterschießen.
Ich glaube, aktuell läuft es wieder, aber wahrscheinlich, wenn das auch möglich wäre, mal kurz anhalten im Stau, rübergehen, ein bisschen Xabi Alonso-Fußball gucken.
Ja.
Auch nicht so schlecht.
Das war Folge 205. Ribbeck-Fußball. Und das wirklich im positivsten aller Sinne.
Ja.
Endlich haben wir dann auch mal wirklich positiv über Erich Ribbeck gesprochen. Und vor allem über und mit Rüdiger Vollborn gesprochen. Es hat großen Spaß gemacht. Nächste Woche, Folge 206. Wird mindestens genauso viel Spaß machen. Ich freue mich schon sehr drauf.
Vielen Dank, Olli, für die Vorbereitung.
Ja, ich muss ja fast nichts sagen. Rüdiger,
nee, das stimmt, aber Vorbereitung hast du trotzdem.
Für einen wirklich sehr besonderen Zeitzeugen, der, wie Mario ja auch richtig sagt, noch so viel präsent hat.
Ja.
Und vielleicht liegt es auch daran, dass er sich an dem Abend eben nicht die Lichter ausgeknipst hat.
So nämlich.
Sondern sich das Spiel nochmal in Ruhe angeschaut hat, vielleicht ein paar Notizen. Ja. Weil er wusste, irgendwann ruft so ein Podcast an. Und dann muss ich das alles noch präsentieren.
In 36 Jahren.
Ja.
Egal. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Das hat sich allein für diese Stunde hier hat es sich gelohnt, dass Rüdiger das alles so noch so parat und so präsent hat. Danke Hans, danke Mario, danke Rüdiger nochmal. Viele, viele Grüße nach Leverkusen von hier aus München. Und wir, ihr zu Hause und wir drei hier, sehen uns alle nächste Woche Samstag wieder.
Oder hören uns zumindest.
Oder hören uns. Na gut.
So oder so.
Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.